Tatsächlich hat bereits Aristoteles, ausgehend von der Sprache, eine Antwort auf die Frage gegeben, wie sich die Menschen von anderen Tieren unterscheiden, die mir als Leitfaden geeigneter scheint als der Begriff der Objektivierung. Schiller und Plessner reflektierten nicht auf die Sprache, während Heidegger viel über die Sprache redet, aber nichts strukturell Brauchbares sagt. Das Charakteristische der menschlichen Sprache, sagte Aristoteles, ist, dass sie eine propositionale Struktur hat, was er Logos nennt. Während die Sprachen der anderen Tiere eine Funktion, während die Sprache der anderen Tiere eine Funktion hat, die es erlaubt, auf die Umwelt zu reagieren und auf sie zurückzuwirken, ermöglicht die prädikativ-propositionale Struktur der Sprache der Menschen, sich auf Dinge zu beziehen, die unabhängig von der Sprechsituation sind. Damit hängt für Aristoteles zusammen, dass die Menschen über Gutes und daher auch über Gerechtes sprechen können. Diese Überlegung des Aristoteles findet sich am Anfang seiner Politik. Und Aristoteles folgert, dass Menschen ihre eigentümlichen sozialen Zusammenhänge in der Weise bilden, dass sie sich wechselseitig zu verstehen geben, dass etwas gut für sie ist. In Parenthese möchte ich anmerken, dass dies zeigt, wie irrig eine neuere Mode war, die in der Meinung bestand, dass die Soziologie die philosophische Anthropologie als erste Philosophie ersetzen könnte. Sie kann es nicht, weil die Art, wie Menschen soziale Gruppierungen bilden, im Unterschied zu Gesellschaften und Gruppen von anderen Tieren, in diesem Vermögen der Individuen beruht, sich auf propositionale Weise über das zu verständigen, was gut für sie ist. Während ein Ameisenstaat zum Beispiel auf der Grundlage von chemischen Stimuli organisiert ist, haken sich in einer menschlichen Gesellschaft die Individuen aufgrund von Meinungen, was gut ist oder für sie gut ist, ineinander ein und haben daher das Vermögen, sich abzuhaken und sich wechselseitig Gründe dafür zu geben, wie sie meinen, dass sie sich einhaken sollen. Die soziale Einhakung läuft über Normen. Und Normen sind sprachliche Gebilde, die sich begründen und verwerfen lassen. Die Soziologie hat diese anthropologische Basis. Was nun das Gute vom Angenehmen unterscheidet, ist für Aristoteles die Überlegung. Das formale Objekt aller praktischen Überlegung ist das Gute oder Bessere, während das formale Objekt der theoretischen Überlegung das Wahre ist. Das Charakteristische des Menschen ist, dass er in Propositionen spricht und denkt und dass er deswegen ein überlegendes Wesen ist und sich insofern auf Wahres bzw. Gutes beziehen muss. Mit einem propositionalen Satz konfrontiert, kann der Mensch ihn entweder bejahen oder negieren. Er kann ihn deswegen auch in Zweifel ziehen und in Frage stellen. Und kann deswegen und nur deswegen auch überlegen. Mit etwas Gesagtem oder Gedachten im Modus der Überlegung konfrontiert sein, heißt fragen können, was für und gegen die Proposition, also das Gesagte, gesagt werden kann. Das aber heißt, nach Gründen und Gegengründen fragen. Und in diesem Stellung nehmen können, dafür oder dagegen, befindet man sich in einem Freiheitsspielraum. Man hat Optionen. Zusammen mit der propositionalen Sprache, man kann auch sagen mit der prädikativen Sprache, wenn das Wort Proposition zu blöd erscheint, ergeben sich also notwendigerweise eine Reihe von Begriffen, die alle für verschiedene Aspekte ein und derselben Sache stehen. Überlegung, Frage, Gründe, Freiheit. Wenn Aristoteles sagt, dass für das menschliche Verstehen die propositionale Sprache wesentlich ist, heißt das, dass die Menschen Tiere sind, die nach Gründen, Rationes, fragen können. Der Mensch ist ein rationales Tier, das heißt ein auf Gründe hin überlegendes Wesen und ist in diesem Sinn frei. Konfrontiert man das nun mit dem, was wir bei Plessner gefunden haben, meine ich, dass es sich um eine klarere und auch grundsätzlichere Struktur handelt als die Objektivierung. Plessner erklärte, dass der Mensch sich in Frage stellen muss, weil er sich objektiviere. Aber es scheint viel klarer andersherum. Der Grund, warum der Mensch Dinge und auch sich objektiviert, ist, dass er sich auf alles in einer propositionalen Sprache bezieht. Ein Aspekt dieser Sprache ist die Beziehung Subjekt-Prädikat. Deswegen muss er von den Dingen sprechen, er muss sie objektivieren. Und auf diese Weise ist er auch für sich ein Objekt. Und da alles, was er sagt oder denkt, in Frage gestellt werden kann, muss das auch seine Beziehung zu sich selbst betreffen. Jetzt können wir auch verstehen, wieso eine Spezies mit diesem Charakter sich in der biologischen Evolution entwickelt haben kann. Über diesen Aspekt kann man freilich nur spekulieren. Empirisch wissen wir nicht, wie diese Spezies im Einzelnen zustande gekommen ist, ebenso wenig wie irgendeine andere, aber wir können wenigstens verständliche Hypothesen aufstellen. Sagen wir nur, dass der Mensch sich selbst objektiviert, kann das nur wie ein Wunder erscheinen. Ebenso wenn man, wie das im Existenzialismus der Fall war, sagt, dass der Mensch wesensmäßig frei sei. Frei zu sein wäre dann nur ein negativer Tatbestand ohne verständliche biologische Funktion. Sagen wir hingegen, dass diese Spezies das Vermögen hat, nach Gründen zu fragen, und sowohl die Objektivierung wie die Freiheit wäre dann nur eine Folge davon, dann ist das offenkundig ein Überlebensvorteil, weil es ein neues kognitives Niveau darstellt, das die Entwicklung des instrumentellen Denkens in großer Skala ermöglicht hat, über die minimalen Ansätze bei anderen Primaten hinaus. Bei der propositionalen Sprache versteht man daher, dass sie eine biologische Funktion hatte. Und wenn sie einmal entstanden ist, musste sich diese Struktur und ihre Implikationen, also zum Beispiel auch die Freiheit, auf das ganze menschliche Leben erweitern. Schließlich gewinnt jetzt auch der Begriff einer immanenten Transzendenz einen klareren Sinn. Wir sahen, dass es sich bei Plessner um eine Vertiefung in der Art handelt, wie wir uns auf Objekte beziehen. Diese Vertiefung gewinnt einen klaren Sinn, sobald wir sie mittels des Begriffs des Fragens nach Gründen verstehen. Es handelt sich jetzt um die Spannung zwischen Erscheinung und Wahrheit oder in der praktischen Überlegung zwischen scheinbar Gutem und wirklich Gutem. Die bloße Meinung ist die Seite der Erscheinung. Und wenn wir statt dieser Gründe und immer besser uns immer und wenn wir statt dieser der Erscheinung Gründe und immer bessere Gründe geben können, gehen wir von Stufe zu Stufe und darin liegt ein immanentes Transzendieren, das jetzt als konstitutiv für menschliches Verstehen erscheint. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir solche Schritte machen können, jeweils bessere Gründe gebend, und ich habe das schon in einem früheren Vortrag, der inzwischen veröffentlicht ist, als Tiefendimensionen bezeichnet. Ich spreche von Tiefendimensionen, weil der Mensch sich in ihnen nicht nur auf Objekte wie auf Bilder in einer zweidimensionalen Ebene bezieht, sondern durch sie hindurch fragt, quasi in eine dritte Dimension hinein. Ich kann jedoch nicht alles, was Plessner meint, ohne weiteres von daher verstehen. Obwohl, was er sagt, weniger klar ist, finde ich, scheint es in einer bestimmten Hinsicht weiterzureichen. So hat Plessner, was er sagt, auch auf die Kunst bezogen. Kann man auch in der Kunst von einer tiefen Dimension sprechen? Wenn ja, scheint sie aber nicht auf Gründe bezogen zu sein. Wie soll man sie also verstehen? Und welche sind die Konsequenzen derjenigen Auffassung, die ich im Anschluss an Aristoteles präsentierte, für die Auseinandersetzung mit Nietzsche? Wie weit können wir von der Struktur der tiefen Dimensionen her das menschliche Sein im Ganzen verstehen? Statt mich mit diesen Fragen direkt zu konfrontieren, will ich fragen, was für dieses Problem zwei philosophische Außenseiter des 20. Jahrhunderts beitragen können, der Psychoanalytiker Erich Fromm und die englische Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch. Es kommt mir weniger darauf an, zu einer endgültigen Position zu kommen, als zu sehen, was zu dem Problem von verschiedenen Seiten beigetragen werden kann. Fromm geht nicht von der Frage der philosophischen Anthropologie nach einem zentralen Charakter aus, durch den der Mensch sich von den anderen Tieren unterscheidet, sondern von der Frage nach dem menschlichen Glück. Und dabei stützt er sich auf eine Idee von Hegel. Hegel hatte bekanntlich eine Metaphysik entwickelt, der zufolge alles Sein und speziell das menschliche Sein in der Synthese einer Antithese bestehe. In seiner Phänomenologie des Geistes zeigt Hegel, dass der Mensch zu keiner Zufriedenheit gelangt, wenn er sein Gegenüber nur verzehrt oder beherrscht. Was ihn befriedigen kann, kann nur etwas sein, das so eigenständig ist wie er selbst. Etwas, das ebenfalls über Selbstbewusstsein und Autonomie verfügt. Die bloße Beherrschung der anderen führt zu keiner Befriedigung. Damit hatte Hegel die Widerlegung von Nietzsche eigentlich schon vorweggenommen. Nur im Spiegel des anderen und eines anderen, der als ebenso autonom anerkannt wird, gelangt der Mensch zu einer Befriedigung. So macht man die Erfahrung, dass nur in dem Maße, in dem man das Gegenüber bejaht, man sich selbst auf eine Weise bejahen kann, die sich lohnt. Die ganze Phänomenologie des Geistes besteht in immer komplexeren Graden dieser Symmetrie. Es ist diese Idee, die Fromm auf die Psychologie und die Frage nach dem Glück anwendet. Der Mensch befindet sich nach Fromm in Dichotomien. Er erlebt sich als einsam, als isoliert von seiner Welt und kann zu einem Glück nur gelangen, wenn es ihm gelingt, seinem Gegenüber dasselbe Gewicht zu geben wie sich selbst. Fromm führt diesen Symmetriegedanken vor allem an zwei Aspekten des menschlichen Verhaltens aus, am Verstehen und an der Liebe. In der Liebe bildet sich ein Zusammensein, dessen Gefahr die Einseitigkeit ist. Entweder will jede Seite die andere beherrschen, oder die eine will herrschen und die andere sich unterwerfen. Nur wenn jeder genug Gewicht in sich hat und gleichzeitig die Gleichheit des anderen akzeptiert, können sie Zufriedenheit erreichen. Fromm konstruiert eine analoge Auffassung für das Verstehen. Wir können, schreibt er, eine Sache oder einen Menschen nicht verstehen, wenn wir nur passiv sind wie ein Kopiergerät. Wenn unser Verstehen in das Gegenüber über seine bloße Oberfläche hinaus eindringen können soll, müssen wir unsere Einbildungskraft betätigen. Halten wir uns aber nur an die Einbildungskraft, würden wir unseren Realitätssinn verlieren. Auch hier müssen wir das Eigengewicht und die Aktivierung des Subjekts, zusammengehen mit dem Gewicht und dem Respekt für das Objekt. In beiden Fällen, in der Liebe wie im Verstehen, handelt es sich um eine Aktivierung unserer Fähigkeiten, die geleitet ist durch den Respekt vor dem Eigengewicht unseres Gegenübers. Von daher ergibt sich für Fromm eine vollständige Zurückweisung von Nietzsches Konzept. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass sich bei Nietzsche Macht und Potenz vermischen. Nach Fromm hängt das symmetrische sich in Beziehung setzen mit den Dingen und den Personen von der Aktivierung der eigenen Potenzen ab. Er sagt, dass Macht im Sinn von Macht haben über die Perversion von Macht im Sinn der Potenz und des Vermögens ist, sich mit der Welt in Beziehung zu setzen. Es ist eine Perversion wegen der Einseitigkeit der Dynamik. Der Wille zur Macht ist ein Rad, das sich in sich selbst dreht. Die Objekte sind nur dazu da, unterworfen zu werden. Fromm gebrauchte das Wort Transzendenz nicht. Wohl hingegen spricht er von der Tiefe der Realität der Dinge unter anderem. Worin besteht der Beitrag von Fromm für die Problematik der immanenten Transzendenz? Erstens, indem er erklärt, nur so könne man zu einer Zufriedenheit kommen, macht er einen Schritt, der bisher fehlte, die Seite der Motivation. Nach Fromm entsteht der Wunsch nach Macht aus einem Unvermögen eines Individuums, sich produktiv auf sein Gegenüber zu beziehen. Zweitens begegnen uns bei Fromm Begriffe, die wir schon bei Plessner gefunden hatten. Aber bei Fromm sind sie klarer. Symmetrie in der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, Gewicht und Gegengewicht. Allerdings ergibt sich jetzt eine strukturelle Differenz zwischen dem, was Plessner und Fromm sagen, und dem, was ich im Anschluss an Aristoteles ausgeführt habe. Hier eine propositionale Struktur, die Betonung liegt auf Gründen. Dort eine Struktur zwischen Subjekt und Objekt. Wenn beide Strukturen als tiefen Dimensionen bezeichnet werden sollen, sind es tiefen Dimensionen in offensichtlich verschiedenem Sinn. Der Unterschied lässt sich gut sehen am Beispiel des Verstehens. Das Verstehen umfasst beide Strukturen. Gewiss verstehen wir ein Ding besser, wenn wir die Propositionen, die wir über es machen, begründen können. Aber eine Proposition ist etwas anderes als das Ding. Und es gibt offenbar Tiefendimensionen, bei denen es kaum Sinn hat, von Gründen zu sprechen. Zum Beispiel bei der Kunst, von der Plessner spricht, oder bei der Liebe, die für Fromm so wichtig ist. Versuchen wir also einen weiteren Schritt und sehen wir nach, was das Denken von Iris Murdoch beitragen kann. Ich beziehe mich auf zwei Vorträge, die sie in den 60er Jahren gehalten hat und die in ihrem Büchlein The Sovereignty of the Good abgedruckt sind. In der englischen Philosophie mit ihren Kompartimentalisierungen erscheint Iris Murdoch wie eine exotische Figur. Tatsächlich steht sie der deutschen und der französischen Philosophie näher als der englischen. Obwohl sie den Terminus nicht verwendet, ist ihr Thema die philosophische Anthropologie. Auch bei ihr geht es um das Wesen des menschlichen Seins. Iris Murdoch verwendet jedoch den Begriff der Transzendenz und meint damit, was ich als immanente Transzendenz bezeichnet habe. Aber ihr Interesse ist weniger deskriptiv als normativ. Die Frage ist, wie sollen wir sein? Ihr zentraler Terminus ist der der Aufmerksamkeit, Attention. Diesen Terminus entnahm sie dem Werk der französischen Mystikerin Simone Weil, das sie tief beeinflusst hat. Die zentrale Verpflichtung des Menschen besteht darin, Achtung und Aufmerksamkeit gegenüber der Realität zu entwickeln. Realität ist ihr zweiter zentraler Terminus. Sie verwendet ihn im Sinn der Wahrheit einer Sache. Die Wahrheit sei nie an der Oberfläche und deswegen erfordert die Haltung der Aufmerksamkeit eine Anstrengung. Eine Anstrengung gegen die Faulheit und den Egoismus. Was Murdoch mit Aufmerksamkeit sagen will, ist ähnlich wie das, was Fromm ein ausgeglichenes Verstehen nennt. Murdoch ist der Auffassung, dass die Aufgabe, sich für die Realität der Dinge zu öffnen, universell ist. Ebenso konstitutiv für die Ästhetik wie für die Moral. Das Charakteristische des Schönen ist für sie, dass es der einzige Fall sei, in dem die Tiefe der Dinge spontan erscheint. Häufig fühlt man sich spontan von der Schönheit von etwas betroffen und vergisst darob seine egozentrischen Sorgen. Wir erleben das eigenständige Sein von etwas. Es ist eine Erfahrung der Tiefe der Realität. Es ist, als würde man angesichts von etwas Schönem, insbesondere angesichts eines Kunstwerks, sagen, das ist realer als die übrige Realität. So gewinnt das Wort Realität einen komparativischen Sinn. Offensichtlich gehört dieser komparativische Sinn von Realität in die Nähe meines Begriffs einer tiefen Dimension. Iris Murdoch meint, dass das Wichtige in der Moral ebenfalls das sich öffnen für die komplexe Realität einer Situation ist. Sie meint, wenn wir die Realität in allen ihren Seiten verstehen, ergibt sich die richtige Handlung von selbst. Ein Gedanke, der mich nicht besonders überzeugt hat, ist jetzt nicht wichtig. Was die Position von Iris Murdoch für mich so interessant macht, ist der Begriff, mit Hilfe dessen sie diese Haltung der Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Bereiche des Verstehens und des menschlichen Handelns erweitert. Der Begriff des Guten. Das Gute steht für sie dem Begriff der Realität sehr nahe. Jetzt kann man besser verstehen, wieso sie die Realität wie einen Komparativ versteht, denn in Gut ist der Komparativ besser das Primäre. Alles, was wir gut machen, sagt sie, können wir besser machen. Und jede Bemühung, die auf Gutes, und das heißt Besseres, ausgerichtet ist, verlangt eine Anstrengung gegen die egoistische Faulheit. Das ermöglicht es Iris Murdoch, ihr Konzept auf die Kunst anzuwenden. Jeder Künstler versucht, was er tut, so gut zu machen, wie er kann. Dasselbe gilt für jedes Kunsthandwerk und überhaupt jede menschliche Tätigkeit. Als Beispiel bringt sie, dass sie Russisch lerne. Sie sieht sich mit der komplexen Realität dieser Sprache konfrontiert. Ihr muss sie sich öffnen und sich ihrer Fantasie und ihrer subjektiven Faulheiten enthalten. So eine Tätigkeit verlangt Tugenden, die den moralischen Tugenden verwandt seien. Mut, Demut, Wahrhaftigkeit mit sich selbst, Respekt. Dasselbe könnte man von irgendetwas sagen, was jemand lernt. Das menschliche Lernen ist anders als das Lernen anderer Tiere. Ein Mensch lernt, etwas gut zu machen und befindet sich, wie Murdoch sagt, auf einer Skala von Gut. A scale of excellence, auf der er mehr oder weniger weit sein kann. Man denke zum Beispiel an das Lernen von Ballett, von einem Sport, von einem Beruf. Dieses sich steigern auf einer Scale of Excellence ist, sagt Murdoch, der nicht-metaphysische Sinn der Idee der Transzendenz. Das ist ihr zentraler Satz. Vergleichen wir zunächst diese Position von Murdoch mit der von Nietzsche. Während die immanente Transzendenz und der Sinn des Lebens bei Nietzsche in einem reinen Steigern von sich selbst bestand, besteht es für Murdoch in einer Steigerung im sich öffnen für die Realität und im Lernen, etwas gut und besser zu machen. Man könnte einen Dialog zwischen Murdoch und Nietzsche fingieren, indem Nietzsche sagen würde, dass das sich Steigern in allen diesen Skalen des Guten einfach Schritte wären, sich selbst mehr zu genießen. Würde er sich so ausdrücken, hätte er freilich schon die Idee der Macht über andere aufgegeben und sich mit der der Potenz und des Egoismus zufrieden gegeben. Aber würde Murdoch antworten, obwohl ein Mensch es genießt, Sachen gut zu machen, ist es erstens einfach bemerkenswert, dass ein großer Teil menschlichen Wohlbefindens eben darin besteht, etwas gut zu machen, im Gegensatz mit der bloßen animalischen Befriedigung. Zweitens, obwohl allerdings die Befriedigung und der Egoismus auch in der Anstrengung eines Menschen vorhanden sind, etwas gut zu machen, so führt doch der Umstand, dass der Egoismus sich auch der Bemühung, etwas gut zu machen und des sich Öffnens für die Realität bemächtigt, in eine Dialektik. Im Konfliktfall steht ein Mensch vor der Frage, ob er der Realität und dem Guten Priorität einräumen will oder sich selbst. Ein Beispiel wäre die Liebe. Nietzsche hatte den possessiven Aspekt aller Liebe betont. Und dieser Aspekt des Egozentrischen ist unbestreitbar und ist ebenso in allem, was wir gut machen wollen, enthalten. Andererseits, zum Beispiel einen anderen Menschen zu lieben, impliziert von der Tiefe seines Seins beeindruckt sein, von dem, was Murdoch seine Realität nennt. Und es ist dies, was die Möglichkeit eröffnet, auch wenn es nur eine Möglichkeit bleibt, dem Wohl und dem Glück dieses Menschen die Priorität zu geben und nicht ihn zu besitzen. Es gibt einen Aphorismus bei Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, Paragraph 57, in dem er sagt, auch wenn ein Mensch sich für einen anderen oder für eine Sache opfert, tut er das nur, um eben dies zu genießen. Und dass daher auch dann es eben dieser Selbstgenuss ist, was er bezweckt. Aber an dieser Stelle verliert das Argument für den Egoismus seinen Sinn. Denn was wir Altruismus nennen, besteht gerade darin, etwas für einen anderen zu meinem Ziel zu machen. Den Beitrag von Iris Murdoch zum Problem der immanenten Transzendenz sehe ich in ihrer Orientierung am Begriff des Guten. Dieser begegnete uns schon in dem, worauf ich mich bei Aristoteles bezog, aber dort beschränkte sich dieser Begriff auf das, was gut für jemanden ist. Aber so wie Murdoch diesen Begriff gebraucht, bezieht er sich auf alles, was man gut machen kann. Und auf diese Weise ergibt sich eine Verwendung des Wortes gut, die jenseits des Propositionalen und der Begründungen liegt. Ich erinnere daran, dass sich die Kunst nicht in mein propositionales Schema einzufügen schien. Das Ziel der kreativen Kunst, aber auch jedes Kunsthandwerks und auch anderer Tätigkeiten ist nicht, etwas zu begründen, sondern es so gut wie möglich zu machen. Die Worte gut und besser haben hier einen adverbiellen Sinn. Und wenn dieser auch Gründe umgreift, scheint ihn das doch nicht zu erschöpfen. Murdoch weist auf Tiefendimensionen hin, Dimensionen einer immanenten Transzendenz, die nicht Dimensionen von Gründen sind. Wir können das Bessere dem Begriff der Begründung nicht unterordnen. Aber wir können offenbar das Umgekehrte machen. Man kann die Frage nach Gründen dem Aussein auf Besseres unterordnen. Wer nach Gründen fragt, fragt, wie er eine Sache sehen sollte. Das heißt, wie es besser wäre, sie zu sehen. Der Künstler überlegt nicht über Gründe, aber er überlegt. Er hat ein Ziel, auf das er aus ist. Er steht mit Bezug auf das, was er tut, in einem Freiheitsspielraum, und wenn er überlegt, fragt er nicht nach Gründen, sondern danach, wie er es besser, am besten machen könnte. Der Begriff der Überlegung erweist sich also als weiter als der der Überlegung von Gründen. Oder um es mit Platon zu sagen, der Begriff des Guten ist jenseits des Begriffs des Seins. Jetzt kann ich auch erklären, warum ich die Anthropologie von Heidegger für so verfehlt halte. Heidegger interpretierte den Begriff der Wahrheit auf eine Weise, dass dieser seine tiefen Dimension verlieren musste, den Gegensatz zum Schein, und der des Guten kommt bei ihm nicht einmal vor. Infolgedessen verschwindet auch der Begriff der Überlegung, und das führt zu dem bekannten Dezisionismus der Position von Sein und Zeit. Später kehrt sich das in der Gelassenheit zum Sein lediglich um. So oder so entfällt die Tiefendimension. Was Heidegger als Erschließen bezeichnet, ist in Wahrheit ein Verschließen, ein Verschließen der Tiefendimensionen. Die Wiederaufnahme von Platons Spekulationen über das Gute durch Iris Murdoch ermöglicht es, den Begriff der Tiefendimension zu erweitern und das, was den Menschen von den anderen Tieren unterscheidet, auf eine allgemeinere Weise zu verstehen. Aber davon ist meine Spekulation über wie man diese Charakteristik des Menschen aus der Perspektive der biologischen Evolution verstehen muss, nicht betroffen. Ich hatte gesagt, dass ich es für wahrscheinlich halte, dass das Fragen nach Gründen, das sich bei Menschen ergab, sich aufgrund der Nützlichkeit der Frage nach instrumentellen Gründen entwickelt hat. Und daran kann man genauso festhalten, wenn man den Sinn von Überlegung so erweitert, dass Überlegen heißt, fragen, was besser ist. Diese Art, sich zur Welt und zu sich zu verhalten, kann ausgegangen sein von der Frage, was instrumentell besser ist. Aber wenn dieses Vermögen einmal entstanden ist, musste es, da es in der propositionalen Sprache begründet ist, sich auch auf das menschliche Leben im Ganzen erweitern. Die Dinge so zu sehen, scheint mir ebenso oder sogar entschiedener naturalistisch zu sein als die Auffassung von Nietzsche, und sie führt nicht zu einer reduktiven Art, das menschliche Sein zu sehen. Zum Schluss mag noch eine Anmerkung über die Bedeutung des Wortes gut hilfreich sein. Das Wort gut bezieht sich immer erstens auf einen Komparativ, der ein Komparativ des Vorziehens ist, und zweitens auf ein solches Vorziehen, das eine Prätension auf Objektivität oder zumindest Intersubjektivität erhebt. Wenn wir sagen, dass etwas besser ist, handelt es sich erstens um einen Vorzug und zweitens um einen Vorzug, von dem unterstellt wird, dass es nicht nur meiner ist. Der Begriff des Vorziehens verweist auf den des Wünschens, und das Wünschen oder Wollen ist uns gemeinsam mit den anderen Tieren. Aber was die anderen Tiere nicht haben, ist das Vermögen, etwas explizit gegenüber etwas anderem vorzuziehen und sich innerhalb einer Skala zu verstehen, in der eine Vielzahl von Dingen oder Handlungen im Verhältnis von schlechter zu besser geordnet sind und das heißt, sich in tiefen Dimensionen zu befinden. Ich muss noch eine letzte Zweideutigkeit aufklären, die in dem Unterschied besteht zwischen der tiefen Dimension, wie ich sie im Anschluss an Aristoteles entwickelte, und in die auch diese letzten Überlegungen zum Guten gehören, der Dimension des Überlegens und der tiefen Dimension, wie sie sich im Anschluss an Plessner und Fromm ergab. Das war eine Dimension zwischen Subjekt und Objekt und führte zum Begriff der Symmetrie. Ich glaube, dass diese zwei Strukturen verschieden sind. Aber ich subsumiere sie also nicht unter einen einheitlichen Begriff, aber ich glaube, dass sie gleich ursprünglich sind. Aus der propositionalen Sprache ergibt sich sowohl die Frage nach Gründen als auch die Objektivierung der Welt und von sich selbst. Und von daher dann das Symmetrieproblem. Damit ergibt sich auch etwas, was der menschlichen Moral zugrunde liegt, das mit dem Bewusstsein von sich als Objekt sich gleichzeitig ein Bewusstsein der Eigenständigkeit von anderem einstellt und damit ein Bewusstsein von einer Gleichwertigkeit der anderen mit mir. Und das heißt, dass gleichzeitig mit dem spezifisch menschlichen, expliziten Egoismus die Möglichkeit eines expliziten Altruismus entsteht, der etwas anderes ist als das, was man das altruistische Verhalten bei anderen Tieren nennt. Und wenn Fromm recht hat, wäre dieser spezifisch menschliche Altruismus die Bedingung dafür, dass das menschliche Leben ein befriedigendes sein kann. Vielen Dank.